Ja, herzlich willkommen zur Sitzung vom 27.04.2020. Ich möchte mit einem Fallbeispiel beginnen. An einer Realschule in Duisburg findet seit 4 Jahren im Religionsunterricht das Projekt Diakonisches Lernen statt. Bei diesem Projekt besuchen die Schülerinnen und Schüler des evangelischen Religionsunterrichts über mehrere Wochen lang regelmäßig in Kleingruppen eine nahegelegene Werkstatt für geistig Behinderte. Dabei werden Gespräche geführt, gemeinsam Produkte erstellt und die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Erfahrungen. Kurz ein innovatives und zu würdigendes Projekt. Seit dem Schuljahr 2018/2019 allerdings sieht sich der engagierte Religionslehrer vor eine neue Herausforderung gestellt. Denn durch die gesellschaftspolitische Forderung der Inklusion besuchen seit Schuljahresbeginn 2 Schüler mit dem sogenannten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ebenfalls die Klasse und damit auch den Religionsunterricht. Der Religionslehrer sieht sich vor folgende Herausforderung gestellt. Kann denn unter solchen Voraussetzungen das Projekt Diakonisches Lernen wie bisher durchgeführt werden? Und wie werden diese beiden Schülerinnen überhaupt in das Projekt eingebunden? Wie geht die Schule mit der Situation um? An dem Beispiel wird schon deutlich, dass das Thema Inklusion nicht nur eine bedeutende gesellschaftspolitische, sondern auch schul- und religionspädagogische Herausforderung evoziert. Ich beginne mit der Abgrenzung des Begriffs zum Begriff Inklusion zum Begriff der Integration. Mit dem Integrationsansatz von 1973 gibt der Deutsche Bildungsrat in seinem Strukturplan für die pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher einen notwendigen Richtungswechsel von der Separation zur Integration als vollberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft vor. Die Integration, das heißt der Besuch von behinderten Kindern an allgemeinen Schulen mit sonderpädagogischer Unterstützung, ist hier zunächst als Fortschritt im Gegensatz zu den früheren Konzepten wie der Exklusion, zum Beispiel kein erlaubter Schulbesuch von Mädchen oder behinderten Kindern, zu werten. Aber auch im Gegensatz zur Segregation bzw. Separation von Kindern nach ausgewählten Leistungskriterien in homogen angelegten Schulformen, zum Beispiel in den Sonderschulen 60er bis 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, ist nun der Begriff der Integration ein Fortschritt, da Kinder in das Schulsystem integriert und von Fachpersonal betreut werden. Bei der Salamanca-Konferenz der UNESCO 1994 über Special Needs Education, Access and Quality wird nun neu der Begriff Inclusive Education eingeführt. Der Begriff Inklusion geht dabei von einem weiten Heterogeneitätsverständnis in einer untrennbar heterogenen Lerngruppe aus. Im Gegensatz zur Zweigruppentheorie der Integration, wobei die Mitglieder der einen Gruppe in die andere Gruppe integriert werden sollen. Der Begriff Inklusion dagegen bedeutet, dass sich die Struktur der Gesamtgruppe den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder anpasst. Damit richtet sich der Begriff Inklusion nicht nur gegen jegliche Formen von Selektion, sondern auch gegen alle Formen von bisher praktizierter Integration. Damit ist auch in der Fragestellung ein Richtungswechsel festzustellen. Man fragt nicht mehr, ist das Kind integrationsfähig, wie das ja in den ganzen letzten Jahren immer geschehen ist, sondern man sollte nun fragen, ist die Gesellschaft, die Schule, die Klasse überhaupt inklusionsfähig? Das derzeitige Konzept der Inklusion strebt daher die Vielfalt als Normalfall an. Eine gelungene Zukunft sei daran zu erkennen, dass der Begriff Inklusion überhaupt nicht mehr notwendig sei. Da jedoch in der deutschsprachigen Übersetzung der Salamanca-Erklärung von 1996 der Begriff Inclusive bzw. Inclusion mit Integrativ bzw. Integration übersetzt wurde, verhallte leider die Wirkung des Begriffs Inklusion bzw. führte zu vielen Missverständnissen, zu unsachgemäßen Definitionen oder zum synonymen Gebrauch beider Begriffe. Aus systemtheoretischer Perspektive bezeichnet Klaus Niklas Luhmann Inklusion die Art und Weise, in der im Kommunikationszusammenhang Menschen bezeichnet, also für relevant gehalten werden. So versteht Luhmann unter Inklusion, dass jede Person Zugang zu jeder gesellschaftlichen Funktion erhalten soll. Doch mit dem gegenwärtigen Begriff der Inklusion, das heißt mit dem gegenwärtigen Begriff der Inklusion, werden von vornherein inklusive Teilhabemöglichkeiten zu allen Teilfunktionsbereichen der Gesellschaft gefordert. Inklusionspädagogik Pädagogisch bedeutet Inklusion, dass jede Person in ihrer Unverwechselbarkeit, in ihrer Heterogenität als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft bzw. Gruppe wahrgenommen wird. So führt die Sonderpädagogin Barbara Brokamp aus, in Abgrenzung zum Begriff der Integration, die das Besondere in die Normalität einzugliedern versucht, basiert Inklusion auf einer ausdrücklichen Wertschätzung der menschlichen Vielfalt. Jeder Mensch ist besonders. Eine gleichberechtigte Teilhabe aller in allen Lebensbereichen ist selbstverständlich. Alle Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert und unterstützt und Ausgrenzung wird vermieden. Es ist kein dichotomes Denken der Inklusion vorhanden, das die Menschen in normal und nicht normal, in Sonder- und Regelkinder unterscheidet, sondern Unterschiede sind normal, wie der Professor für Schulpädagogik Matthias von Saldern ausführt. Bei der Inklusion verzichtet man auf diese Unterscheidung von Menschen anhand willkürlicher gewählter Faktoren, was ja immer mit einer Etikettierung oder einem Labeling verbunden ist. Unterscheidungen sind damit zwar nicht aufgehoben, aber sie werden nicht als Stigma und damit als Schwierigkeit in der Pädagogik angesehen, sondern als Chance. So geht der Professor für Erziehungswissenschaft Alfred Sander Saarbrücken ebenfalls davon aus, dass der eigentliche Begriff Inklusion das pädagogische Prinzip individuelle Unterstützung meint. Die Akzeptanz der Unterschiede steht im Zentrum. Daher treten in einer inklusiven Klasse neben den behinderten Kindern auch andere Kinder mit ihren besonderen pädagogischen Bedürfnissen verstärkt in den Blick der Lehrperson, einschließlich der Kinder mit besonderen Stärken. Inklusive Pädagogik kann sich nicht auf die Einbeziehung der behinderten Kinder beschränken. Individuelle Unterstützung, wie sie behinderten Kindern in Regelschulklassen zukommt, steht auch Kindern mit anderen Bedürfnissen zu. Damit umfasst der Begriff der Inklusion nicht nur die behinderten Menschen, sondern alle Menschen, weil jeder Mensch einzigartig und damit heterogen ist. Dadurch werden viele Dimensionen vorhandener Heterogenität zusammengedacht. Geschlechterrollen, sprachlich-kulturelle und ethnische Hintergründe, soziale Milieus, sexuelle Orientierung, politisch-religiöse Überzeugungen. Inklusion als Menschenrecht. In juristischer Perspektive stellt Inklusion nichts weniger als ein Menschenrecht dar. Im 2006 völkerrechtlich geschlossenen Vertrag Convention on the Rights of Persons with Disabilities der Generalversammlung der Vereinten Nationen wird der Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 an die Lebenssituation Behinderter angepasst. Im Jahr 2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland in Kraft getreten. In Artikel 24 heißt es nun, die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage von Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen, sodass Menschen mit Behinderung nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Ungeachtet der auch hier leider immer noch gegebenen sprachlichen Undifferenziertheit, denn im englischen Original heißt es wiederum Inclusive Education, wird hier zudem ein mit der Inklusion verbundener Richtungswechsel in der Definition von Behinderten deutlich. So werden Behinderte im 24. Artikel charakterisiert. Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Nicht mehr der medizinische, sondern hauptsächlich der soziale Aspekt von Behinderung steht im Vordergrund. Das beruht auf der internationalen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation, die den funktionalen Gesundheitszustand beschreibt, die soziale Beeinträchtigung und die relevanten Umgebungsfaktoren einer Person. Hier ist besonders wichtig, dass zur Definition von Gesundheit das Konzept der Teilhabe an Lebensbereichen gehört, so wie sie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktion oder Strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird. Dabei meint der Begriff der Teilhabe nicht nur die auch passiv mögliche Teilnahme, denn teilnehmen heißt nicht immer mitbestimmen oder mitgestalten. Um diese Teilhabe zu gewährleisten, ist das Menschenrecht der Inklusion unmittelbar mit für die Vertragsstaaten verpflichtenden Vorkehrungen eingebunden oder verbunden, sodass der individuelle Rechtsanspruch mit einer ergänzenden kollektiven Rechtsverpflichtung einhergeht. Soweit für heute. Die Aufnahme würde ich jetzt gerne beenden und die Aufgaben selber können Sie noch einmal nachlesen, die stelle ich gleich auf Moodle ein. Ich wünsche Ihnen damit eine gute Woche und einen guten Start in die zweite Semesterwoche. Tschüss!